Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverband und Nationalen Paralympischen Komitee für Deutschland.
Lieber Herr Beucher, herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Wir haben heute einen Spezialpodcast, weil wir am 18. November erstmals einen inklusiven Jugendpolitiktag bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Und da haben wir uns gedacht, Sie sind auch aus Nordrhein-Westfalen. Wir laden Sie einfach mal nach Berlin ein und freuen uns darauf, dass Sie jetzt zu dem Gespräch hier in der Konrad-Adenauer-Stiftung sind. Wie sind Sie eigentlich selber zum Thema Behindertensport gekommen?
Das war im Oberbergischen Kreis. Ich hatte über einen Kollegen von der Gewerkschaft, von einer großen oberbergischen Firma gehört, dass dort ein Kollege war, dessen Sohn eine Mehrfachbehinderung hatte und er kam einfach nirgendwo klar mit der richtigen Schule. Das heißt, es gab praktisch keine Schule, die adäquat Schüler mit Behinderung beschulen konnte. Und über viele Dinge ist er dann zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gekommen in Wiel. Und dann rief mich, das habe ich heute noch im Ohr, irgendwann die Mutter an: Was sind wir dankbar? Wir haben eine Odyssee seit über 14 Jahren mit unserem Jungen hinter uns, um die richtige Schule zu finden. Dem fehlen doch nur die Arme und das verkürzte Bein, aber der ist doch klar im Kopf. Und da hatte der Schulleiter, der damalige vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, war dann auch Landrat im Oberbergischen und Landtagsabgeordnete, gesagt: Familie Schmidt, was müssen wir von der Schule tun, damit Ihr Sohn sich hier wohlfühlt? Da hat Rainer Schmidt, von dem spreche ich, späterer Paralympics-Goldmedaillengewinner in der Mannschaft und im Einzel mit einer interessanten Lebenskarriere, Diplom-Verwaltungswirt, evangelischer Pfarrer, Paralympics-Sieger und Kabarettist und jetzt theologischer Vorstand bei der Diakonie Michaelshofen. Und da habe ich gemerkt, was für normale Barrieren und Hemmnisse und auch Vorsichtigkeit der Leute nicht wissen, wie begegne ich einem Menschen mit einer Behinderung. Wie gebe ich einem die Hand, der keine Arme hat? Dieses natürliche Begegnen, natürliche Berühren habe ich über Rainer gelernt und war natürlich dann für mich ein Höhepunkt, als junger Abgeordneter eingeladen zu werden zu den Paralympics nach Barcelona und dann mitbekommen zu haben, seinen Weg zur Einzelgoldmedaille. Wir sind heute noch befreundet und dadurch bekam ich dann im Sportausschuss des Deutschen Bundestages mit dem damaligen Präsidenten des Deutschen Behindertensports Kontakt und habe dann in Barcelona erlebt, volle Stadien, Fernsehen, Königsfamilie, Regierung, alle waren da. Ich komme nach Hause und sage meiner Frau: So was hast du noch nicht gesehen. Dann sagte ich: Ich habe nichts gesehen. Und da waren es nach den Paralympics 1992 eine halbe Stunde in einer Gesundheitssendung des Fernsehens. Das habe ich als Auftrag empfunden im Sportausschuss. Und haben dann immer über alle Parteigrenzen hinweg in der Regel gemeinschaftliche Anträge gestellt zur Veränderung. Und es gab ja noch schlimmere Sachen. Die Behindertensportler, die schon seit vielen Jahren erfolgreich waren. Wir waren bei den Paralympics in Seoul auf Platz 1. Wir waren bei den Winterparalympics bis hin nach Sotschi die Besten der Welt, die bekamen damals nicht das silberne Lorbeerblatt und einen sogenannten, wie sie sagten, im Volksmund Krüppelorden, eine Auszeichnung. Und das gibt es seit 1992 nicht mehr. Nach den Paralympics bekamen auch die Parasportler aktuell das silberne Lorbeerblatt für diese Höchstleistungen, die sie bringen, wie ein Sportler ohne Behinderung. Und gerade jetzt, Anfang der Woche, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier olympischen und paralympischen Athleten, die Medaillen in Paris geholt haben, gemeinsam das silberne Lorbeerblatt verliehen.
Sie haben jetzt schon viele, viele Stichworte genannt, auf die wir auch noch eingehen werden. Was ich spannend finde: Sie waren Vorsitzender des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, 1990 sind Sie in den Bundestag gewählt worden,
ja.
Also in den ersten einheitlichen Bundestag aus beiden Teilen Deutschlands. Auch eine ganz besondere Geschichte, weil wir in diesen Tagen ja 35 Jahre Mauerfall gedenken. Deshalb eine Nachfrage zu Ihrem Engagement, zu Ihrem sportpolitischen Engagement im Deutschen Bundestag. Welche Rolle hat der Behindertensport namentlich in der deutschen Politik in den letzten Jahren gespielt? In Ihrer Wahrnehmung, es wurde ja im letzten Jahr der 15. Sportbericht der Bundesregierung auch veröffentlicht und im Sportausschuss des Deutschen Bundestages diskutiert. Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie wird heute der Behindertensport in der deutschen Politik wahrgenommen?
Ja, der Behindertensport ist aus einem klassischen Stiefmütterchen-Dasein aus der Nische am Rande der Gesellschaft, wenn die Sport untereinander machten, da kamen höchstens Eltern und Freunde mit. Sie fanden eigentlich nur in ihren eigenen Strukturen statt und er ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Menschen sehen durch erhöhte Fernsehberichterstattung, durch Print und durch Audio, hören sie, was für unglaubliche Leistungen Paraleistungssportler praktisch auf die Bahn und in die Halle bringen. Da muss man ja nur mal sagen, erinnert euch mal an eure Bundesjugendspielweiten im Weitsprung. Die weiteste Entfernung springt ein Parasportler in Deutschland. Markus Rehm hat mit 8,72 Meter ein Zeichen gesetzt, was bis dato Menschen ohne Behinderung noch nicht in die Grube in Deutschland gesetzt haben. Und er hat jetzt mit 8,13 Meter seine vierte Goldmedaille gewonnen. Er ist ein Weltausnahmesportler und wir kennen die Geschichte des sogenannten Technodopings. Dem fehlt der Unterschenkel, den hat er als 14-Jähriger beim Wakeboarden verloren. Da gibt es keine technischen Vorteile. Wenn das eine Feder wäre, würde er ja wackelnd anlaufen. Denn das wissen wir aus der Physik. Man gibt so viel Kraft rein, die dann auch nachher rauskommt. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Das ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen, ist auch eine Form vorsichtiger Diskriminierung. Das nicht sein darf, was ist. Und so kann ich von 400-Meter-Läufern erzählen, beidseitig amputiert. Wir kennen das vom Schwimmen her, ob Blinde, die auf der Leichtathletikbahn mit einem Band laufen oder der Blinde, der beim Radfahren dort einen Guide hat. Das ist eine solche Vielfalt, wo unsere Sportlerinnen und Sportler aufgrund der großen, ungewöhnlichen Leistung vergessen machen, dass sie eine Behinderung haben. Und das ist für uns auch wichtig, dass nicht die Behinderung im Mittelpunkt steht, sondern die sportliche Leistung, die sie gebracht haben.
Ihr Verband ist ja über 70 Jahre alt, 1951 gegründet worden. Das war 6 Jahre nach dem Krieg eher ein Verband für die Kriegsversehrten. Wann hat sich das denn so entwickelt von so einem versehrten Verband hin zu einem Verband, der sehr stark auch sich um die Paralympics kümmert und auch heute im Namenszusatz ja auch das Nationale Paralympische Komitee trägt als Namensbegriff, also zuständig ist auch für die Entsendung der Leistungssportler zu den Paralympischen Spielen. Wann kam so die Wende?
Ja, das kann man mit Sicherheit nicht mit einem Datum sagen, das war ein Entwicklungsprozess. Es haben sich Menschen, die mit allen Gliedmaßen in den Krieg gegangen sind und dann eben zerschossen zurückgekommen sind, die früher Sport gemacht haben, zusammengefunden und versehrten Sport gemacht. Im Krieg gab es im Übrigen bei SS-Sportschulen für verletzte Soldaten auch Sport unter dem egoistischen menschlichen Verwertungsgrundsatz, wenn dem ein Bein oder ein Arm fehlt, dann ist der Kopf ja noch da, der in der Lage ist, in die Kriegsmaschinerie eingebunden zu werden und deshalb wahrscheinlich auch bei den SS-Sportschulen. Aber es gab viele zivile versehrten Sportvereine, die schon eine Tradition von vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg haben. Die Blinden sind über 100 Jahre alt und haben sich als blinde Sportlerin zusammengefunden. Und dann gab es einen Kampf unter den Zivilversehrten gegen die Kriegsversehrten durch unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Betroffenheiten. Und in diesen praktisch ringen um den richtigen Weg und das Anbieten von Sport in Behindertensportgemeinschaften hat sich der Deutsche Behindertensportverband entwickelt und sich dann auch eine neue Setzung, einen neuen Namen gegeben. Und das Ganze hatte seinen Grund gefunden in einem deutschen Arzt, der von den Nazis fliehen musste, nach England war und in Stoke Mandeville ein Kriegslazarett aufgebaut hat und dort insbesondere querschnittgelähmten Soldaten Stabilisierung im Rücken geboten hat durch Bogenschießen. Das war Ludwig Gutmann, ist dann auch nachher geadelt worden und der hat parallel zu den Olympischen Spielen in London 1948 die Stoke Mandeville Games begründet, wo im Wesentlichen nur Bogenschießen gab und nachher dann auch Rollstuhlbasketball. Und das hat sich so weit entwickelt, dass denn immer parallel Weltspiele der Gelähmten, Weltspiele der Körperverletzten stattfanden. Und 1972, als man schon anfing, parallel zu den Olympischen Spielen auch paralympische Spiele anzubieten, die hießen damals noch nicht so, hat man in München festgestellt, da gibt es ja zu viele Barrieren, die können ja gar nicht ihren Sport ausüben. Und da ist im wahrsten Sinne des Wortes Heidelberg eingesprungen und dort gab es dann die Weltspiele der Gelähmten unter der damaligen Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und mit engagiertem Dazutun der Heidelberger Zivilgesellschaft und des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Rolf Zundel. Also dann hat sich in Düsseldorf das IPC, das Internationale Paralympische Komitee, gegründet, was dann nach Ottawa ging und inzwischen seit 1999 ist die Entscheidung gefallen, das nach Bonn zu holen und was jetzt mitten in Bonn gegenüber dem damaligen Kanzleramt sitzt und jetzt in die ehemalige nordrhein-westfälische Landesvertretung umgezogen ist und mittlerweile über 200 Nationen als Mitglied hat. Über 200 nationale paralympische Komitees. Und so sprechen wir seit 1988 Seoul von Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen und es gibt einen Vertrag zwischen IPC und IOC, also Internationalen Paralympischen Komitee und Internationalen Olympischen Komitee. Das Zukunft, der gilt jetzt noch aktuell bis 2032, bis Brisbane, dass die Paralympischen Spiele immer am gleichen Ort, im gleichen Jahr, zur gleichen Zeit nach den Olympischen Spielen stattfinden. Das hat sehr viele praktische Gesichtspunkte, was die Größe der Stadien angeht, dass da, wo temporäre Stadien sind, das entsprechend zurückgebaut wird. Und was noch wichtiger ist, seit London muss es auch die gleiche Organisationsgesellschaft sein. Das ist ein wichtiger ökonomischer Punkt, so dass man nicht Angst haben muss, wenn das Geld bei Olympischen Spielen ausgegeben ist, dass nachher für die Paralympics nichts mehr da ist. Ja, und so hat sich das entwickelt und so hat jetzt aktuell in Paris auch die Wahrnehmung deshalb stattgefunden, dass bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele Tony Estanguet vor dem Weltpublikum sagte, und die Spiele sind nicht zu Ende, wir machen eine Pause, sondern es geht in 14 Tagen weiter, dann kommen die Paralympics nach Paris und ist das geworden, was es war, die bisher größten, die am meisten wahrgenommenen und die schönsten Paralympics mitten im historischen Paris, an den historischen Orten, an den olympischen Wettkampfstätten mit ganz wenigen Differenzierungen und Veränderungen und mit millionenfachen Fernsehpublikum in einer Größenordnung, wie es noch nie gab, und komplett verkauften Eintrittskarten. Nicht wie in Peking, wo in Bussen dort Betriebe oder Schulklassen hingekarrt worden sind. Und Gott sei Dank eben nicht wie in Tokio, wo die Pandemie keine Zuschauer in die Stadien und Hallen ließ. Ganz, ganz tolle Spiele in Paris, die auch uns hier in Deutschland geholfen haben zur Sichtbarmachung von der Leistungsexplosion im internationalen Behindertensport. Und wenn wir dann bei Zahlen sind, ich hatte eben Seoul genannt, 1988, Dann nahmen 60 Nationen weltweit teil und jetzt waren es 169 Nationen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja in knapp 200 Staaten ratifiziert worden ist, hat hier ein Übriges dazugetan. Das heißt, das Wahrnehmen und das Entdecken des Behindertensports in den Ländern, die diese UN-Konvention unterschrieben haben, die ja die gleiche Teilhabe von Menschen mit oder ohne Behinderung in der Gesellschaft garantieren soll, hat hier über den Sport ganz tolle Früchte getragen.
Sie haben mir verraten, dass Sie der Delegationsleiter des deutschen Teams waren mit 250 und Teilnehmern. Was war für Sie das, Sie haben jetzt schon sehr euphorisch über Paris berichtet, aber was waren für Sie die sportlichen Highlights?
Dieses 250 muss man differenzieren. 250 war die gesamte Delegation. Wir hatten 143 Athleten, 5 Guides und dann kommen dazu natürlich die Trainer, die Physiotherapeuten, die Betreuer für die Pferdesportler, der Tierarzt und die Tierpfleger, die Techniker für die technischen Sportarten. Das war eine große, unsere bisher größte Delegation, war auch bisher unser größtes Team zu Sommerparalympics. Und wir waren sehr erfolgreich. Wir hatten im Laufe der letzten Paralympics, ich hatte Ihnen von der Spitze im Medaillenspiegel 1988 berichtet, waren wir ständig ein Stück weitergegangen, haben aber dabei ausgeblendet, dass sich exorbitant die Zahl der teilnehmenden Nationen vergrößert hat. Da sagen wir bei uns im Rheinland salopp, auch andere Leute haben schöne Töchter. Das ist eine Entwicklung, die einfach toll ist im Interesse auch der Wahrnehmung. Wir kennen doch gerade in Ländern, die praktisch auch andere Sorgen als Sport haben oder die in der Entwicklung, sogenannte Entwicklungsländer, dass dort auch nationale paralympische Komitees gegründet worden sind, die dann auch den Sport deutlich machen. Wir haben in manchen Ländern, besonders in Afrika, viele Menschen, die unter unheilbaren Augenkrankheiten leiden. Die bringen zum Teil Sportler hervor, wo man einfach sagt, die laufen auch in der Weltspitze mit. Und das, meine ich, ist eine tolle Geschichte. Und wenn ich dann sehe, unter 169 Nationen auf Platz 11 gekommen zu sein, ist das auf den Medaillenspiegel bezogen ein gutes Ergebnis. Aber was viel wichtiger ist, das sind unsere 63 Plätze von 4 bis 8. Und wenn dann unser Vierer mixt auf dem Wasser mit 600stel hinter dem dritten ins Ziel los, ja, dann sagt mir doch mal einer, was ist denn da keine Weltklasse dran? Nur der hat eben jetzt keine Medaille bekommen. Und wenn wir dann noch in unserem Team 53 Debütantinnen und Debütanten hatten, dann sage ich, dann zeigt das ja auch etwas, wie sich der Parasport in Deutschland positiv entwickelt, im Übrigen steuerfinanziert. Das heißt, unsere Leistungssportler bekommen zur Entsendung zu Weltcups, Weltmeisterschaften, Paralympics die gleiche Unterstützung wie olympische Sportler. Seit 2012 gibt es auch die gleichen Prämien für Gold, Silber, Bronze. Das war früher ganz bescheiden, also typisch in der Ecke. Da war die Silbermedaille bei Olympischen Spielen mehr wert als die Gold-, Silber-, Bronzemedaille zusammen bei den Paralympics. Das ist eine schöne Entwicklung, aber diese Leistungsentwicklung fordert natürlich auch mehr Professionalität, sodass wir jetzt aktuell auch in der Haushaltsdiskussion sind, die ja jetzt abgebrochen wird durch die Veränderungen. Aber das kann ich auch mit Fug und Recht sagen, von den Parteien, von den Regierungsparteien wie auch von den Oppositionsparteien, außer der AfD, bin ich sicher und kann sicher sein, dass die notwendigen Geldmittel, die man braucht, alleine um schon qualifizierte Trainer zu halten und nicht nur kurzfristig beschäftigen zu können, dass das gesehen wird. Deshalb mache ich mir da keine Sorge im Interesse des Sports, denn wir wollen ja nicht nur qualifizierten und Leistungssport in Deutschland betreiben, wir wollen ja auch die Olympischen und Paralympischen Spiele nach Deutschland holen und da wollen wir ja denn nicht wie eine Lame Duck auftreten. Das heißt, da wollen wir ja auch unsere Leistung weiterentwickeln, um eben nicht hinter den anderen Ländern hinterherzulaufen, sondern vorne mitzumischen. Das gilt gleichermaßen für den olympischen wie den paralympischen Sport. Das erfordert aber Investitionen baulicher Art und auch natürlich mit Personen. Das ist die aktuelle Herausforderung.
Vielen Dank, sehr spannend. Sie haben jetzt am 7. November das neue Handbuch zum Behindertensport herausgegeben unter dem Titel Teilhabe vereinfacht, so gelingt der Sport für alle. Im Moment sieht die Realität ja noch anders aus. 55% der Menschen mit Behinderung treiben keinen aktiven Sport. Was kann der Deutsche Behindertensportverband dazu beitragen, dass mehr Menschen sich trotz der Behinderung sportlich betätigen? Und wie sieht es vor allem auch da mit Blick auf die jungen Menschen aus? Sie sind ja auch im Bereich der Jugendarbeit sehr aktiv mit dem Jugendverband.
Ja, da muss ich deshalb länger ausholen, weil die 55% ist eigentlich eine alte Zahl. Die ist aus dem Teilhabebericht der Bundesregierung von vor einigen Jahren. Aber sie ist, wie ich finde, ein alarmierendes Zeichen. Und das kann nicht allein ein Sportverband lösen. Wir haben zwar mit knapp 530.000 Mitgliedern mehr Mitglieder als die großen Parteien. Das ist aber keine Vergleichsmarge, denn wir haben in Deutschland weit über 90% keine barrierenfreien Sportstätten. Das fängt mit den Treppen an, das fängt mit fehlende Rampen, zu schmale Türen, keine behindertengerechten Toiletten. Das geht weiter mit sinnesbeeinträchtigten Menschen, keine Wege für den blinden Menschen, um den Weg zu finden. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wenn im Grundgesetz steht, dass alle Menschen gleich sind, dann müssen sie auch den gleichen Anspruch haben. Das ist im Teilhabegesetz geregelt, aber da hakt es noch am Ende. Bei den Hilfsmitteln hakt es, da bekommen Leute, die Sport treiben, nicht immer sofort einen Sportrollstuhl. Sie können mit einem Normalrollstuhl kein Rollstuhlbasketball spielen. Da können sie ein bisschen rumtitschen, aber da können sie nicht leistungsmäßig spielen. Das gilt auch für die anderen Rollstühle. Wir haben diese speziellen Handbikes für die Straßenfahrer. Das sind für Menschen mit eben Einschränkungen in den Beinen bzw. Querschnittgelähmten. Nein, die Tatsache, dass 55% der Menschen mit Behinderung keinen Sport machen, ist auch ein Ergebnis, dass es zu wenig Angebote in Deutschland gibt. Wir mit unseren nur, aber immerhin 6.200 Vereinen können das nicht abdecken. Es betreiben ja viele Menschen Reha-Sport, die muss man vielleicht auch noch in einer besonderen Kategorie sehen. Das wird Gott sei Dank ja auch von den Krankenkassen aus selbstverständlichem Interesse, die Menschen fit und gesund zu halten oder auch die im Betrieb Verletzten über berufsgenossenschaftliche Maßnahmen. Das funktioniert alles, nur das Angebot. Das ist das zentrale Problem. Und deshalb haben wir auch dieses Handbuch Teilhabe vereinfacht rausgebracht, um den Regelsportvereinen, die kein Behindertensportverein sind, es einfacher zu machen, eine Behindertensportabteilung zu gründen oder inklusive Sportangebote zu machen. Dafür brauchen wir die Vereine aus dem olympischen Sport. Und das sind ja nun weit über 80.000. Und da ist die Anzahl derjenigen, die das anbieten, noch was klein. Da müssen wir Hilfestellung liefern. Wir sagen das aber auch in jeder politischen Diskussion. Es muss ein Interesse der Gesellschaft auch sein. Sport schafft nicht nur Lebensfreude. Sport produziert auch Fitness. Fitness hat wiederum als Ergebnis weniger Krankheiten und weniger Krankheiten belasten weniger auch unsere Versicherungen und die anfallenden Krankenkosten. Das sind alles, wie ich finde, hehre gesellschaftliche Ziele, wo man sich für einsetzen muss und wo man für streiten muss. Und deshalb freue ich mich eben auch hier in einem solchen Podcast auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Und wenn das sich an junge Leute richtet, dann ist das vielleicht auch mal den einen oder anderen neugierig zu machen und mal zu googeln, was ist denn bei DBSJ, bei Deutscher Behindertensportjugend, zu finden. Guckt euch mal die Interesse von 11- bis 16-Jährigen an bei einem Jugendländercup oder wo gibt es inklusive Angebote im Sitzvolleyball. Das kann jeder mit und ohne Behinderungen spielen. Oder beim Rollstuhlbasketball, der Klassiker, wo wir im Übrigen auch im unteren Ligabetrieb Menschen ohne Behinderung zulassen, die da mitspielen können. Und wer selber mal Basketball gespielt hat, der weiß, was es heißt, neben der Ballführung und dem Abgeben auch noch sich vorwärts zu bewegen, aber nicht mit den Füßen, sondern mit einem Rollstuhl. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Das wünsche ich mir auch in vielen Schulen. Und beim Stichwort Schulen stellt sich für uns auch ein eklatantes Nachwuchsproblem. Ich sage, ohne Wenn und Aber ist es gut und richtig, dass Kinder mit Behinderung als Schüler in Regelschulen gehen. Aber sie kommen dann isoliert in dieser Regelschule und dort gibt es dann eben keinen inklusiven Sportunterricht. Das ist die Regel. Die werden faktisch vom Sport ausgeschlossen. Dann stellen sie für manche Schulen Probleme dar. In den wenigsten Schulen gibt es Aufzüge. Das heißt, automatisch müssen dann Kinder mit Rollstuhl immer in den ebenerdigen Klassen beschult werden. Aber was in dem Zusammenhang, die Kinder zum Sport zu führen, noch schlimmer ist, dass der Datenschutz es verhindert, dass uns Schulleiter, uns als Verband sagen können, ich habe an meiner Schule 3 Rollstuhlkinder, die würden auch gerne Sport machen. Und wenn sich Eltern nicht kümmern und dort, wo Schule einspringen kann und nach meinem Selbstverständnis einspringen muss, dann werden die, bis sie erwachsen sind und nicht selber irgendwo sehen, wo sie sich sportlich beteiligen können, praktisch eine Schullaufbahn ohne Sport haben. Und das darf nicht sein. Das müssen auch die Kultusminister erkennen. Da müssen Zugänge geschafft werden. Wir selber auf die Frage, was können wir machen? Wir haben angefangen vor etlichen Jahren, dass wir Scouts eingestellt haben, das heißt die Landesverbände. Das war zunächst einer in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt sind es mittlerweile 7 Scouts im Bundesgebiet, aber wir haben ja 16 Bundesländer. Da ist noch viel Luft nach oben. Das ist aber auch eine Frage wiederum der Finanzierung. Das ist ja eine Sache, wo man die Schulen im wahrsten Sinne des Wortes abklappern muss und sagen, hallo, ich komme hier vom Deutschen Behindertensportverband oder vom Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW. Wir haben in Leverkusen, um das jetzt mal örtlich einzugrenzen, ganz tolle Angebote für Kinder, Schüler, Jugendliche mit und ohne Behinderung. Und dann haben wir ja noch das paralympische Jugendlager, wo wir analog zu den Olympischen Spielen, wo es olympische Jugendlager sind, Jugendliche aus allen 16 Bundesländern nach einem Auswahlverfahren einladen, dort teilzunehmen. Und damit wird eine Klammer geschaffen. Und wir hatten jetzt in Paris unwahrscheinlich viele Jugendliche dabei, die bereits in den leistungssportorientierten Schulen sind, beziehungsweise in ein paar Fällen auch Leistungsschulen des Sports besuchten, wo es spezielle Angebote für Schüler und Jugendliche mit Behinderung gibt. Also das ist die Herausforderung, da muss uns die Gesellschaft helfen. Ich meine, das ist auch eine Wertefrage, dass da geholfen wird, dass man von dieser wirklich schlechten Zahl 55% Menschen ohne Sport, das ist auch nicht gut im Interesse des Behindertensports.
Was macht denn Ihr Verband, um junge Menschen tatsächlich zu fördern? Welche Nachwuchsarbeit sozusagen, welche Projekte haben Sie da?
Ja, wir haben eine sehr agile deutsche Behindertensportjugend, die auch in die Schulen reingeht. Es gibt sogenannte Talentare, die auch zusammen mit einem sehr innovativen Prothetikhersteller auf den Weg gebracht werden. Da werden also Schülerinnen und Schüler eingeladen, um auch von der Altersprothese den Weg auf die Sportprothese zu finden. Es gibt eine große Firma in Frankfurt, die einen großen Firmenlauf veranstaltet, wovon dann die Gelder in Jugendprojekte fließen. Und jetzt in der übernächsten Woche ist diese große Spendenskala von RTL. Da ist eine Zielgruppe Jugendliche und Schüler mit Behinderung, um dort eben Projekte anzustoßen, weil es eben vor Ort oft daran fehlt, fehlende Mobilität. wenn die Eltern selbst kein Auto haben, auf dem Land erschwert mit öffentlichem Personennahverkehr irgendwo hinzukommen. Und das ist eben dieses gezielte Aufsuchen, die Angebote öffentlich zu machen und dann so nach dem Motto, komm doch mal zu uns und guck mal, was bei uns alles so läuft. Da machen wir mit einer großen Versicherungsgesellschaft einen Starte deinen Weg, und wo wir dann in Schulen reingehen und mit Schulen zusammen in der ganzen Bundesrepublik verteilt sportliche Angebote machen, natürlich mit der Hoffnung, dass dann der eine oder die andere bei Behindertensportabteilungen oder bei Behindertensportangeboten in Regelsportvereinen hängen bleiben.
Hat eigentlich diese faszinierende Ausweitung des Leistungssports im Bereich der Paralympics, hat das sich auch positiv ausgewirkt auf das Engagement im Breitensport? Also profitiert der Breitensport davon, dass der Leistungssport sich so stark entwickelt hat?
Das wissen wir. Kinder und Schüler brauchen Vorbilder, und das weiß jeder aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Da hatte man seinen Lieblingsfußballer, da hatte man seinen Top-Athleten, seinen besten Handballer, und so ist das auch bei uns im Parasport. Ich sage immer, früher konnten die Menschen Paralympics nicht buchstabieren. Heute können sie einzelne Athletinnen und Athleten mit Namen nennen, die auch in der Gesellschaft auftreten. Wir haben, um jetzt das nicht mit RTL zu überhöhen, aber der Redlichkeit halber zu erwähnen, wir haben zwei Sportler mit Behinderung bei Let's Dance gehabt. Das erreicht auch unwahrscheinlich viele Jugendliche, aber völlig unverständlich, wie man diese komplizierten und schwierigen Tanzübungen auch mit einer Oberschenkelprothese hinbekommt. Das hilft bei der Sichtbarmachung, und deshalb ist es auch wichtig, dass nicht nur alle zwei Jahre, wenn Paralympics sind, der Fokus sich auf den Parasport richtet, sondern dass wir auch in der Zwischenzeit dort an die Öffentlichkeit treten. Und da gibt es demnächst die European Parachampionships. Da wird demnächst bei der Weltmeisterschaft der Reiter in Aachen, wird es parallel dazu die Para-Weltmeisterschaft gehen. Seit diesem Jahr haben wir in dem auch wieder nordrhein-westfälischen, sauerländischen Balve, diese Balve Optimum, die haben parallel dazu auch die Paradressur deutschen Meisterschaften durchgeführt. Da hat die Gräfin gesagt, ihr habt jetzt immer bei uns eine Heimstatt, das entwickelt sich. Und das ist meine Hoffnung, dass das immer so in die Breite der Gesellschaft strahlt und dass dann der eine denkt, ach, da könnte ich doch auch mal überlegen oder da könnte ich doch auch helfen oder da könnte ich doch auch mitmachen.
Es gibt ja nicht nur positiv eingestellte Mitmenschen. In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es im September zu einer Strafanzeige und einem Strafantrag gegen einen deutschen Fernsehkomödien gekommen ist, seitens einer Behindertenrechtsorganisation, die Ability Watch heißt. Und da ging es darum, dass sich dieser Comedian lustig gemacht hat über Paralympics-Teilnehmer. Ich habe gehört, dass Ihr Verband diesen Comedian eingeladen hat, sich mal selber einen Eindruck davon zu verschaffen. Unabhängig jetzt von diesem Fall, wie oft oder wie stark sind eigentlich diese Ressentiments noch gegenüber Menschen mit Behinderung, wenn es um das Thema Sport geht? Ist das immer noch ein Problem in der Gesellschaft, oder ist das eine Geschichte, die man eigentlich jetzt auf solche Einzelfälle hin eher reduzieren kann?
Also was diesen Comedian angeht, der ist und war ein Flegel und soll sich einfach was schämen. Witze, oder das sind keine Witze, das sind Diskriminierung auf Kosten anderer, sich lustig zu machen, das gehört sich nicht nur nicht, sondern das muss ihm auch deutlich vor Augen geführt werden. Aber die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention nichts vom Tisch. Das werden Sie immer wieder auch in Polizeistatistiken finden. Da wird sich zu Recht gewehrt, da wird das zu Recht zur Anzeige gebracht. Und dieses gängige Wort auf den Schulhöfen, ey behindert, ey, das ist ein Punkt, was ich erwarte, dass das denn in den Schulen aufgegriffen wird und deutlich gemacht wird. Und wir haben es jetzt in einer Öffentlichkeit Kampagne gemacht, wo wir sagen, wie behindert und wie, und zeigen dort Sportlerinnen und Sportler. Und da haben wir ein Bild, habe ich jetzt noch vor Augen, das werden wir wahrscheinlich als Plakat rausbringen, das wird jetzt immer nachgefragt. Da sitzt eine Sportlerin im Rollstuhl und hat also die Beine natürlich angeschnallt. Die hat jetzt die Goldmedaille im Tischtennis geholt. Ja, ich weiß nicht, wie gut sie Tischtennis spielen, aber der Regelfall ist, dass sie einem mehr Bälle um die Ohren haut, als man eben treffen kann. Und um nochmal auf den erwähnten Rainer Schmidt zu kommen, der ja keine Arme hat, aber trotzdem Tischtennis spielen kann. Der hat also mit so einem Klettverschluss sich so eine Prothese, klemmt er sich um den Arm, und da ist denn an diesem Prothesenteil der Schläger. Und Sie sehen, durch diese Körperdrehung und Bewegung wissen Sie gar nicht, wie die Bälle kommen. Und er spielt also alle Varianten von Bällen. Das macht eben klar, dass dieses Behinderten-Na-Und den Menschen eigentlich den Spiegel vorhalten soll, unvoreingenommen zu berichten. Und deshalb spreche ich oft bei unseren Paraleistungssportlern, das sind Leuchttürme. Das sind Leuchttürme in der Gesellschaft. Sie machen nicht nur mit ihren außergewöhnlichen Leistungen, schaffen sie Aha-Effekte, sondern sie haben zum Teil auch nach Unfällen eigene Schicksalsschläge überwunden und haben mit einer Willensstärke gezeigt, wie sie sich aus dieser unwiderruflichen Situation für den Rest ihres Lebens praktisch aus dem Schopf selber herausgezogen haben und zeigen, was alles geht. Nicht nach dem Motto, was nicht mehr geht, sondern was alles geht. Ist meine tiefste Hochachtung. Ich weiß nicht, wie vielen Athleten ich das schon habe sagen können und immer wieder sagt, kann man nicht nur genug den Hut finden. Es lohnt sich auch für die Menschen immer wieder auf allen Ebenen einzusetzen. Die sind ja nichts Besonderes, sind genauso Menschen wie du und ich, mit allen Schwächen und allen Stärken. Und deshalb sage ich auch immer, ich will kein Mitleid für die, ich will Respekt für deren außergewöhnliche Leistung.
Sie haben schon angedeutet, dass wir im Moment politisch etwas dynamische Zeiten haben, die Haushaltsverhandlungen gerade unterbrochen sind und wir im nächsten Frühjahr tatsächlich dann Wahlen haben werden. Die nächsten Paralympics finden aber erst als Winterspiele im März 26 statt. Was erwarten Sie denn, wenn wir dann wieder eine Regierung haben werden in Deutschland, die arbeiten kann und arbeiten wird an dem nächsten Haushalt? Was erwarten Sie als ehemaliger Sportpolitiker, damit auch die nächsten Paralympischen Spiele, die Winterspiele in Italien, auch für das deutsche Team dann oder für die deutschen Teilnehmer erfolgreich werden? Was muss die deutsche Politik leisten? Und wie stark muss die deutsche Politik die Paralympischen Spiele 2026 unterstützen?
Ja, die Sportetats haben sich ja kontinuierlich nach oben entwickelt. Die Münze, die wir zurückgezahlt haben, waren und sind die Leistungen. Der Parasport kann nicht mehr isoliert gesehen werden in Gelder, die in Training gesteckt werden, sondern es braucht auch wissenschaftliche Begleitung, das braucht technische Begleitung. Ob das jetzt das FES ist, diese innovative Entwicklungsbude, habe ich manchmal nicht diskriminierend, sondern anerkennend gesagt, die also Sportgeräte produzieren, ob das die Schlitten sind für die Ski-Alpin-Fahrer oder ob das die Schlitten für die Nordischen sind oder die Boote oder die Räder. Das ist mittlerweile Hightech wie im olympischen Sport, aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Wir haben unwahrscheinlich viele Projekte mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften, was auch die Weiterentwicklung angeht und die Untersuchung, was ist die Optimierungsform im Training oder so. Da sind Sportfachleute, Sportwissenschaftler, Sportpsychologen mit daran. Da unterscheiden wir uns nicht mehr. Ja, und das kostet Geld und da muss eben der Souverän sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich sage, es ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, weil es nicht nur zeigt, was wir alles können, auch was Hightech angeht, sondern es schafft auch Zufriedenheit und schafft gute Beispiele. Und dazu braucht eine Gesellschaft, wo oft die Menschen rumlaufen, als ob sie Gewicht in den Mundwinkeln hängen haben. Man braucht was, wo man strahlen kann, wo man sich mit identifizieren kann. Und da sage ich, da schütten wir ein Füllhorn aus. Und an die Jugendlichen gerichtet, kommt einfach dahin, guckt euch das an. Und wenn das am 18. in Düsseldorf ist, genau an diesem Wochenende finden die deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen statt. Und dann, die sind ja alle näher an ihren Bundesjugendspiel-Wettkampfzeiten. Und dann sollen sich mal daran erinnern, was sie so über 100 Meter bringen, Brust. Und da bringe ich dann immer eine Athletin von uns, 1,36, 100 Meter Brust, aber nur mit den Armen, weil sie ja querschnittgelähmt ist. Das heißt, die zieht sie hinter sich her. Das sind so tolle Leistungen und die machen auch einfach uns so stolz. Und dann sage ich einfach, die verdienen Anerkennung und die verdienen auch Unterstützung und mitmachen. Das sind so Bögen, die ich gerne schlage.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass das auf offene Ohren stößt und ich freue mich, dass wir mit Ihnen anlässlich des ersten inklusiven Jugendpolitiktags der Konrad-Adenauer-Stiftung Nordrhein-Westfalen dieses wunderbare Gespräch über die Inklusion im Behindertensport und über die Paralympischen Spiele führen durften. Ganz herzlichen Dank, Herr Borcher, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, dass es möglicherweise so einen kleinen Klick bringt, wo die sagen, oha, kann ich da mal hingehen.
Wunderbar.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.